Ja, ich möchte euch auch nochmal ganz herzlich von hier vorne begrüßen. Ich freue mich, heute wieder bei euch sein zu dürfen und bei euch predigen zu können. Für alle, die mich nicht kennen oder nicht mehr kennen, ich bin Robert, ich wurde von Philipp eingeladen, der ist leider krank, habe ich mir sagen lassen, oder die Kinder sind krank, also deswegen ist er daheim. Und ich war das letzte Mal, glaube ich, fast genau vor einem Jahr hier, nämlich im November 2022. Ich bin übrigens auch mit meiner Family da, also die sind hier irgendwo verteilt, falls ihr irgendjemand von denen seht. Genau. Das letzte Mal, als ich hier war, war November 2022 und damals durfte ich über das Thema Jesaja 6 predigen, Gottes Heiligkeit. Und auch heute habe ich wieder ein Thema mitgebracht, das mich auch über die letzten Wochen und Monate immer wieder beschäftigt und auch begleitet hat. Nämlich heute soll es um die Frage gehen, wie wir unser Leben und unsere Zeit hier auf dieser Erde mit einer Ausrichtung auf die Ewigkeit, mit einer Ausrichtung auf das, was wirklich bleibt, angehen können. Und damit natürlich auch zusammenhängend, wie nutzen wir diese Zeit hier auf dieser Erde, wenn wir wissen eigentlich, dass wir kurz vor der Ewigkeit stehen? Wie sollte sich Jesu Werk auch auf unsere Zeit hier auswirken? Welchen Trost schenkt uns Christus auch in diesem Bereich unseres Lebens? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, dass man einfach so in seinen Alltag hineinlebt und die Zeit, die vergeht, die Tage, die Monate, die Jahre gehen einfach hin und man dann so ein bisschen auch zurückblickt und sich dann fragt, was eigentlich aus der ganzen Zeit auch geworden ist. Man fragt sich, wo seine Zeit auch hingegangen ist und ob man seine Zeit auch wirklich sinnvoll hier investiert hat. Und so kommt zumindest bei mir immer wieder auch die Frage auf, was man eigentlich mit seiner verbleibenden Zeit auch hier machen soll, was man mit dieser Zeit auch anfangen soll. Soll man jetzt in seinem Beruf zum Beispiel bleiben und dort Salz und Licht sein oder doch vielleicht einen ganz anderen Job machen, einen ganz anderen Beruf auch ergreifen, bei dem man das Evangelium ganz anders weitergeben kann? Oder soll man sich jetzt in dieses Projekt investieren und dort richtig Einsatz bringen oder vielleicht doch in ein ganz anderes Projekt und dort unterstützen und dort dann auch einen längerfristigen Fokus setzen? Oder vielleicht für die Jüngeren von euch, soll man jetzt diese Ausbildung machen und diese Schule besuchen oder doch vielleicht einen komplett anderen Weg auch einschlagen und sich ganz woanders auch in Gottes Reich investieren, vielleicht auch in einem komplett anderen Land? Und solche und ganz ähnliche Fragen stellen sich einem einfach als Christ, der noch in dieser Welt lebt. Und an dieser Stelle, da muss ich immer wieder an eine Begegnung mit einem Freund zurückdenken, mit einem gläubigen Freund, den ich vor gar nicht allzu langer Zeit ganz zufällig bei der Arbeit wieder getroffen habe. Das war nach über 10 Jahren. Wir sind nämlich beide nach dem Abitur direkt nach Afrika gegangen, in eine Missionsorganisation. Und so kam der Kontakt auch damals zustande. Aber danach haben wir uns eigentlich komplett aus den Augen auch verloren. Und weil wir uns also ganz, ganz zufällig bei der Arbeit auch getroffen haben, da hatten wir uns dann auch wirklich viel zu erzählen. Und so erzählte ich so ein bisschen auch von mir, was ich in der Zwischenzeit auch gemacht habe, also dass ich nach Afrika dann auch eine Bibelschule absolviert habe und auch mit dieser Bibelschule in der Gemeinde in Deutschland auch dienen wollte. Und auch er erzählte mir so ein bisschen von sich, dass er studiert hat und die letzten Jahre wirklich viel in seinem Job auch gearbeitet hat. Also er meinte zum Teil 60, 70 Stunden wöchentlich, also wirklich viel. Und dass er aber jetzt einfach einen anderen Fokus auch in seinem Leben setzen wollte und deshalb auch diesen neuen Job angefangen hat. Und so interessierte er sich auch so ein bisschen für die Möglichkeit, einfach auch eine Bibelschulausbildung zu machen. Und nach ein bisschen Nachdenken sagte er mir aber dann so sinngemäß sowas wie, ja, das ist zwar eine gute Sache, so eine Bibelschule, aber mir macht auch meine Arbeit sehr viel Freude. Und es ist einfach zu wenig Leben da, also zu wenig Lebenszeit, um alles in der Welt, was man sich gerne wünscht, auch machen zu können. Und dieser Satz, der ist wirklich bei mir hängen geblieben. Und ich dachte, ja, das ist wirklich wahr. Das Leben ist einfach zu begrenzt, um alle Dinge, die man sich gerne wünscht und die man sich gerne vorstellt, auch machen zu können. Wir müssen uns letztlich entscheiden, was wir mit unserer Zeit hier und der uns von Gott anvertrauten Lebensspanne tun möchten und auch wie wir sie investieren möchten. Wir können nicht einfach in den Tag hineinleben und denken, wir bleiben für immer hier. Wir müssen Entscheidungen treffen, was wir mit dieser Zeit hier auch anfangen wollen und wie wir sie investieren möchten. Und dafür sollten wir, denke ich, auch unsere Prioritäten weise wählen. Und genau darum möchte uns auch Gott in dieser Frage unserer Zeit zur Seite stehen und uns Wegweisungen geben, wie wir weise mit diesem Leben hier und mit dieser Zeit hier auch umgehen können. Auch die Schrift hat wirklich eine Menge zu diesem Thema zu sagen und gibt uns deshalb auch Hilfestellung, wie wir mit einer Perspektive auf die Ewigkeit leben können und unsere Tage auch hier richtig auskaufen können. Und sie tut es vor allem in einem Psalm, der uns auch verdeutlicht, wie kurz unser Leben hier auf dieser Erde ist. Wir haben den Psalm schon angelesen oder schon einmal gelesen. Ihr könnt gerne diesen Psalm auch mit mir aufschlagen, nämlich es ist Psalm 90. Und dieser Psalm, der stellt uns Gottes ewiges Wesen vor. Und wir sehen, was seine Unendlichkeit für uns und unsere Vergänglichkeit auch bedeutet. Und auch wenn du jetzt vielleicht noch sehr, sehr jung bist und du meinst, dir steht wirklich viel Zeit zur Verfügung, dann möchte ich dir an dieser Stelle zwei Dinge sagen. Nämlich zum einen, du weißt nicht, wie viel Zeit dir wirklich hier auf dieser Erde bleibt. Niemand kann dir sagen, wie viel Zeit er oder sie wirklich auf dieser Erde auch hat. Und deshalb gilt es auch, seine Zeit weise einzusetzen, seine Tage auszukaufen. Und zum anderen möchte ich dir auch sagen, dass die Entscheidungen und die Wege, die du jetzt gehst, höchstwahrscheinlich auch Auswirkungen auf dein ganzes Leben haben werden. Und deshalb ist diese Predigt, denke ich, auch heute für dich, damit du lernst, deine Tage zu zählen und damit du ein weises Herz bekommst, wie wir auch gleich lesen werden. In Vers 12 ist es. Es kann aber natürlich auch sein, dass du auf deinem Weg hier auf dieser Erde schon weiter fortgeschritten bist und du vielleicht auch auf einige verlorene Monate, Jahre oder vielleicht auch sogar Jahrzehnte zurückschaust und vielleicht bist du auch einfach später zum Glauben gekommen oder hast auch viel Zeit in der Welt verbracht und oder warst du einfach so eingespannt, auch mit diesem über die Runden kommen, dass du gar nicht die Möglichkeit auch hattest, dir über diese Fragen wirklich Gedanken auch zu machen, dann möchte ich dich auch einladen, heute mit mir diesem Text zu folgen. Denn dieser Text, der zeigt uns auch Gottes Gnade in unserer Vergänglichkeit auf. Er zeigt uns, wie Gott uns in Jesus die Jahre unserer Wüstenzeit hier in diesem Leben zurückerstattet und uns in seine Ewigkeit auch mit hineinnimmt. Und deshalb möchte ich mit euch jetzt gemeinsam diesen Text nochmal lesen. Ich denke, es ist einfach gut, nochmal diesen Text zu hören und uns gemeinsam nochmal ausrichten auf diesen Text heute Morgen. Dort heißt es in Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie das Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir erschreckt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich hingestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn, zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Ich möchte noch zum Anfang beten. Ihr könnt auch gerne aufstehen, wenn ihr es vermögt. Ja, Herr, ich möchte dir danken für diesen Text heute Morgen. Danke, dass du uns Ausrichtung geben möchtest für dieses Leben hier, dass du uns zeigst, dass dieses Leben hier nicht alles ist, sondern dass es weitergeht, Herr, dass unsere Heimat die Ewigkeit ist. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass wir aufmerksam hören können, dass du mir die richtigen Worte gibst durch deinen Geist und dass du uns einfach einen klaren Blick auch auf dieses Leben hier schenkst, dass wir in der richtigen Perspektive und in der richtigen Haltung auch dieses Leben angehen, Herr. Und so möchte ich dich einfach für deinen Segen bitten und dass du auch jetzt diese Predigt segnest. Amen. Ja, bevor wir uns jetzt diesem Psalm auch widmen, möchte ich noch so ein paar Sachen zu dem Kontext auch von Psalm 90 sagen. Nämlich dieser Psalm ist der älteste Psalm in der Bibel. Er wurde nämlich von Mose geschrieben, als das Volk Israel gerade 40 Jahre lang auch in der Wüste umherwanderte. Nämlich in 4. Mose 14 ist es, glaube ich, da lesen wir, dass das Volk die Chance hatte, auch direkt in das verheißene Land einzuziehen. Aber wegen ihres Unglaubens und ihres Ungehorsams weigerten sich auch die Israeliten, das Land Kanaan einzunehmen und wurden daraufhin von Gott bestraft. Die ganze Generation, die damals mit Mose auch unterwegs war, durfte nicht mehr ins verheißene Land einziehen und musste damals zur Strafe in der Wüste bleiben, bis auch der letzte von ihnen gestorben war. Also die einzigen beiden Ausnahmen, das waren Kaleb und Josua. Der Rest, der musste in dieser Wüste bleiben. Und so wanderten sie mit Mose von Ort zu Ort. Und an jedem Ort, an dem sie Halt machten, da verloren sie wieder einige dieser Generationen. Die Alten, die starben einfach und wurden zurückgelassen. Und das Volk hinterließ an jeder Lagerstätte so einen kleinen Friedhof. Und so ging es über viele Jahre und Jahrzehnte, bis auch der letzte Israelit aus dieser rebellischen Generation gestorben war. Und ich denke, ihr seht schon, dass Mose wirklich konstant auch mit diesem Thema des Todes konfrontiert war. Er wusste auf jeden Fall, von was er hier redete, auch in diesem Psalm. Und wahrscheinlich würde ihm drastischer als jedem anderen Menschen vor und nach ihm auch die Vergänglichkeit des Menschen vor Augen gestellt. Und genau in diesen Kontext schreibt er auch diesen Psalm hinein. Er hat nämlich die menschliche Vergänglichkeit vor Augen und schaut aus dieser Perspektive hinauf zu Gott und auf seine Ewigkeit. Und er tut das, um bei ihm Trost und Abhilfe zu finden. Und er schaut auf Gott, um nicht in dieser Wüstenzeit, in der auch er sich befindet, zu verzweifeln. Nicht auch, dass er den Mut verliert. Und so betrachtet er hier in diesem Psalm drei Eigenschaften Gottes, die ihm Hoffnung geben und ihn darauf ausrichten, dass auch Gott seine Vergänglichkeit überwinden wird. Und anhand dieser drei Eigenschaften möchte ich jetzt diesen Text mit euch gemeinsam durchgehen und ihn betrachten. Nämlich die Verse 1 bis 6, die beschreiben uns Gottes Ewigkeit im Kontrast zu unserer Vergänglichkeit. Die Verse 7 bis 12, die beschreiben uns Gottes Strenge als Grund für unsere Vergänglichkeit. Und die Verse 13 bis 17, die beschreiben uns Gottes Gnade, durch die unsere Vergänglichkeit dann auch überwunden wird. Und anhand dieser drei Punkte möchte ich mit euch jetzt gemeinsam auch diese Verse durchgehen. Und ich denke, dieser Psalm, der beginnt schon wirklich tröstlich, indem er uns auch inmitten unserer Sterblichkeit auf Gottes Ewigkeit hinweist. Nämlich die Verse 1 und 2, da heißt es, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen, von Generation zu Generation, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also was ich ganz erstaunlich hier finde, auch an diesem Vers oder an diesen Versen, ist, dass Mose sagt, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Dabei hatte das Volk zu dieser Zeit ja eigentlich gar keine feste Wohnung. Es lebte eigentlich in Laubhütten und war nicht an einen festen Ort auch gebunden. Ihr Zuhause war eigentlich die Wildnis, wo sie als Nomaden ständig auf Wanderschaft waren. Und trotzdem sagt Mose hier auch diesen Satz. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ist diese Aussage von Mose auch zu verstehen? Was meint er damit, wenn er sagt, dass Gott unsere Wohnung ist? Nun, ich denke, dass Mose hier primär von der geistlichen Zuflucht von Gottes Volk redet. Nämlich Gott ist die geistliche Heimat für alle, die zu ihm kommen, für alle, die sich beim Herrn Jesus bergen. Er bietet ihnen nämlich Schutz und Geborgenheit vor ihren wahren Feinden, vor der Schuld, vor der Sünde, vor der Verfehlung, natürlich auch vor Satan und seinen Herrscharen, aber natürlich auch vor dem geistlichen Tod, vor der ewigen Trennung von Gott. Und Gott ist also die Heimat der Seelen aller Gläubigen. Und egal, wo sie sich auch hier auf dieser Erde befinden und in welcher Situation sie auch immer sein mögen, so ist Gott ihre Wohnstätte, in dem sie alle Zuflucht haben. Er ist nämlich die einzige Konstante in dieser Welt voll von Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Er ist nämlich unveränderlich Gott und Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie wir hier auch in Vers 2 lesen. Und deshalb sind auch die Berge, die schon Jahrtausende alt sind und all unsere Vorfahren überlebt haben, nicht mehr als junge Kinder in Gottes Augen. Wir sehen das auch in Vers 2. Sie sind nicht mehr als Babys, könnte man sagen, verglichen mit Gottes Ewigkeit. Wir lesen nämlich gerade in Vers 2 auch, dass ehe die Berge geboren waren und die Erde und die Welt erschaffen wurde, Gott schon da gewesen ist. Das heißt, bevor irgendetwas im Universum auch gemacht wurde, bevor Gott die Engel gemacht hat, bevor das Universum aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat, bevor er uns auch gemacht hat, ist Gott schon immer da gewesen. Gott hat nämlich keinen Anfang und kein Ende und in seinem Wesen ist auch keine Abfolge von Augenblicken, sodass er irgendwie der Zeit unterworfen wäre, sondern er ist zeitlos. Er ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie wir hier lesen. Und ich denke, wir können uns die Zeit von Gottes Perspektive aus wie so ein Buch vorstellen, das er geschaffen hat, wie so die Bibel. Er hat nämlich die Zeit als Abfolge von Augenblicken geschaffen. Aber er selbst, er existiert außerhalb der Zeit. Er selbst existiert außerhalb dieses Buches. Er ist nämlich der Schöpfer der Zeit und er ist nicht der Zeit unterworfen. Er existiert außerhalb der Zeit. Und er weiß natürlich, was passieren wird. Also er kennt die erste und die letzte Seite dieses Buches. Aber er selbst ist diesen Dimensionen nicht unterworfen. Er existiert außerhalb von Raum und Zeit. Wir dagegen existieren in der Zeit und sind deshalb auch den Prinzipien der Zeit unterworfen. Wir altern, unsere Kraft lässt nach, wir bekommen vielleicht graue Haare und wir müssen eines Tages sterben. Wir sind nämlich der Zeit und ihrem Wirken auch unterworfen. Und wir sehen das auch ganz deutlich in den nächsten beiden Versen, nämlich Verse 3 und 4. Dort heißt es nämlich, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Ja, ich denke, diese Verse möchten uns auch eine Antwort darauf geben, warum unser Leben hier auf dieser Erde so begrenzt ist und wer unsere Lebenszeit limitiert und festlegt. Es ist nämlich nicht primär eine Krankheit oder ein Unfall, sondern es ist Gott selbst. Er sagt zu den Menschenkindern, kehrt zum Staub zurück. In Vers 3 lesen wir davon. Das heißt, er begrenzt das Leben des Menschen und er ist auch der Einzige, der das tun darf. Er hat uns ja das Leben auch geschenkt und auch er darf es uns wieder nehmen. Und diese Verse sind natürlich auch eine Anspielung auf 1. Mose 3, Vers 19, wo Gott diese Welt auch wegen Adams Sünde unter den Fluch stellt und dann zu Adam sagt, nämlich, das könnt ihr gerne mal aufschlagen, 1. Mose 3, Vers 19 ist das, glaube ich. Dort hat nämlich Adam gesündigt und dann sagt Gott zu Adam, im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also wir lesen hier in diesen Versen auch, dass Gott zu Adam sagt, dass er seinen Geist, den er den Menschen auch am Anfang eingehaucht hat, irgendwann mal wieder zurücknehmen wird, sodass der Mensch letztlich wieder zu dem wird, woraus er auch geschaffen ist, nämlich Staub. Und ich denke, dass wir uns Gottes beschränkendes Handeln, so könnten wir es vielleicht nennen, bei Menschen jetzt nicht so vorstellen dürfen, dass wir meinen, ja, die Menschen, dem geht's gut und alles ist paletti, er ist gesund und Gott dann einfach sagt, ja, lieber Mensch, ich möchte, dass du jetzt zum Staub zurückkehrst und deshalb schicke ich dir jetzt eine Krankheit oder einen Unfall oder was auch immer, irgendwas, was dir halt den Tod bringt. Nein, ich denke, es ist vielmehr so, dass der Mensch seit dem Sündenfall dem Prinzip der Sterblichkeit unterworfen ist. Das heißt, seit dem Sündenfall herrscht der Tod in dieser Welt und seitdem ist der Mensch auch konstant seinem Wirken ausgesetzt und unterworfen. Das heißt, der Mensch, der kommt schon sterblich auf die Welt und ist vom ersten Tag an Krankheiten, Schwachheiten, Gebrechen und diesem Prinzip der Vergänglichkeit auch unterworfen. Und dass der Mensch an diesen Dingen nicht sofort stirbt, ist alleine Gottes Gnade zu verdanken, die den Tod und auch sein Wirken zurückhält. Gott hält nämlich den Tod vom Menschen so lange zurück, bis alle seine Tage auch erfüllt sind, die in seinem Buch auch eingeschrieben sind. David gibt davon Zeugnis, im Psalm 139, Vers 16 ist es. Das heißt also, Gott begrenzt das Wirken des Todes, bis die Lebenszeit eines jeden Menschen auch erfüllt ist. Wenn aber dann Gott eines Tages auch beschließt, seine gnädige und schützende Hand über den Menschen zurückzuziehen, dann darf der Tod auch tätig werden und dem Menschen das Ende bringen. Dann darf dieses Vergänglichkeitsprinzip, unter dem wir alle stehen, die volle Kontrolle auch übernehmen und uns als letzte Konsequenz auch den Tod bringen. Und das heißt auch, dass Gott uns so lange beschützt, wie er es bestimmt hat und wir uns auch in Zeit geben möchte auf dieser Welt. Wenn aber dann dieser Tag kommt, den er auch in seiner Souveränität festgelegt hat und er seine Hand über uns zurückzieht, dann darf der Tod, der seit Adam in dieser Welt auch tätig ist, dann darf er auch machen, dann darf er auch aktiv werden, dann darf er uns auch das Ende bringen. Das heißt also, Gott entscheidet, wann jeder von uns sterben muss und wann jeder letztlich auch von uns zum Staub zurückkehren wird. Er allein ist es, der die Anzahl unserer Jahre hier kennt und auch bestimmt. Und auch wenn wir jetzt angenommen 1000 Jahre alt werden würden, wir lesen in 1. Mose 5 von einem Methuselah, der wurde 969 Jahre alt, also sehr, sehr alt, so ist es doch im Vergleich zu Gottes Ewigkeit nur wie ein Tag, wie wir hier auch in Vers 4 lesen. Nämlich in Gottes Perspektive ist unser Leben wie so ein Hauch, der kurz mal aufsteigt und dann wieder vergeht. Und wir sehen das gut auch in den Versen 5 und 6 in unserem Text, wenn ihr nochmal zurückgeht. Dort heißt es nämlich, du schwemmst sie hinweg, also unsere Jahre. Sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie das Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Ja, in diesen Versen, da gibt uns Mose drei Illustrationen, drei Bilder, die uns verdeutlichen sollen, wie schnell unsere Zeit eigentlich in Gottes Augen auch vergeht. Nämlich das erste Bild ist die Regenzeit im Nahen Osten. Nämlich einmal im Jahr kommt da der Regen und spült die ganze lose Vegetation fort. Und so schnell ist auch unsere Lebenszeit weggespült. Das zweite Bild ist der Schlaf. Die Jahre des Menschen sind wie wenn man schläft. Man schläft ein, man träumt vielleicht ein bisschen und wacht dann wieder auf und kann sich gar nicht an die Zeitspanne auch erinnern, in der man eigentlich geschlafen hat. Und das dritte Bild ist das Gras. Unser Leben ist eigentlich wie das Gras. Morgens blüht es und sprost und am Abend, da verwelkt es schon wieder und wird dann abgemäht. Und auch der König David, der nimmt Bezug auf dieses Bild des Grases und schreibt über den Menschen im Psalm 103, das ist Vers 15, da sagt er, der Mensch wie das Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Denn dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Also im Nahen Osten, da ist es normalerweise so, da ist es am Tag heiß und in der Nacht, da ist es kalt und deshalb gibt es normalerweise Tau. Und dieser Tau, der lässt dann Gras und Blumen keimen, sodass oft so kleine Grünstreifen auch entstehen. Aber sobald dann die Sonne auch herauskommt und auf diese Vegetation auch strahlt, wird sie ausgetrocknet und sie stirbt sofort ab, sodass sie dann einfach vom Wind auch weggetragen wird. Und genau so ist auch das menschliche Leben. In seiner Jugend, da blüht der Mensch auf und er denkt, er kann alles erreichen. Er hat Kraft, er hat Energie und steht in der Blüte seines Lebens. Aber noch bevor der Abend kommt, nimmt schon seine Kraft wieder ab und er verwelkt wie so eine verdorrte Blume oder wie das Gras halt in so einem trockenen Klima auch. Und das ist der Ausblick hier auf dieses Leben, den uns Mose gibt. Dieses Leben ist kurz und mühselig. Was wir hinterlassen, ist oft nicht mehr wie so ein Hauch. Und deshalb stellt sich hier natürlich die Frage, warum Gott unser Leben so begrenzt? Warum ist unser Ausblick auf dieses Leben so ernüchternd? Und diese Frage, die möchten uns die nächsten zwei Verse in unserem Text beantworten. Sie erklären uns, denke ich, nämlich, warum der Mensch auch der Sterblichkeit unterworfen worden ist. Nämlich Verse 7 und 8, dort heißt es, denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir erschreckt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich hingestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Um nochmal kurz zurückzukommen zu dem eigentlichen Kontext unseres Psalmes. Die Israeliten, die hatten ja gegen Gott gesündigt in der Wüste, als sie ihm auch den Gehorsam verweigert haben und dann nicht ins verheißene Land eingezogen sind. Und daraufhin strafte Gott die Israeliten, sodass sein Zorn auch auf ihnen blieb, bis der letzte von dieser Generation auch gestorben war. Das heißt also, der Grund, warum die Israeliten in dieser Wüste starben, war ihre Sünde. Und auch heute noch stirbt der Mensch, weil er gegen Gott gesündigt hat. Die Schrift sagt, dass alle in Adam mitgesündigt haben und deshalb auch der Vergänglichkeit unterworfen worden sind. Der Tod kam nämlich in diese Welt, als Adam von der Frucht aß und ist letztlich eine Folge von Gottes Strenge gegenüber unserer Sündhaftigkeit. Und Paulus drückt dieses Prinzip, dass der Mensch letztlich das erntet, was er auch gesät hat, sehr gut in Römer 5 aus, als er nämlich Christus mit Adam vergleicht. Und er sagt nämlich in Römer 5, Vers 12, könnt ihr auch gerne mal aufschlagen. Dort heißt es nämlich, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen ist, weil sie alle gesündigt haben. Also der Grund, warum der Mensch letztlich stirbt, ist nicht, wie wir schon gesehen haben, irgendwie eine Krankheit oder ein Unfall, sondern es ist die Sünde. Nämlich die Sünde, die zuallererst in Adam auch begangen wurde und die auch jetzt zu jedem Einzelnen von uns durchgedrungen ist. Und damit hat Gott nämlich genau das wahrgemacht, was er auch schon Adam vorher angekündigt hatte. Er sagt nämlich in 1. Mose 2, Vers 16, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und im Hebräischen sagt Gott eigentlich hier wörtlich in diesem Vers, sterbend wirst du sterben. Also das heißt, der Tod, der beginnt sofort in dem Moment auch zu wirken, in dem der Mensch von dieser Frucht auch isst und ist so lange auch am Werk, bis er auch den Menschen hinwegrafft, bis er ihm dann auch den Tod bringt. Und von seinem ersten Tag an ist der Mensch auch diesem Vergänglichkeitsprinzip unterworfen und unterliegt ihm auch bis zu dem Tag, an dem es seine volle Frucht auch zur Geltung bringt, nämlich den Tod selbst. Und auch wenn natürlich Jesus für uns als Gläubige gestorben ist und unsere Sünde gesühnt hat und wir in Römer 8, Vers 1 auch lesen, dass es jetzt keine Verdammnis mehr für die gibt, die in Christus Jesus sind, so leben wir doch noch immer in dieser gefallenen Welt, in der die Auswirkungen der Sünde noch immer da sind. Der körperliche Tod, der kommt auch weiterhin zu jedem Einzelnen von uns. Und auch wenn es natürlich wahr ist, dass Gott unsere Sünde gesühnt hat und wir, wie Hiskia auch sagen können, in Jesaja 38 ist es, du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen, so nimmt doch Gott auch in seiner Weisheit nicht alle Auswirkungen der Sünde auch sofort weg. Der Tod, wie zum Beispiel auch die Geburt, also die Schmerzen, die Beschwerden, die Leiden, all diese Dinge sind Teil des Fluches und Teil dieser gefallenen Welt und wir erfahren in diesen Dingen auch Gottes Strenge gegenüber der Sünde. Das heißt, auch wenn zu uns jetzt der Tod nicht mehr als Folge von Gottes Zorn auf unsere Sünde kommt und wir für unsere Sünde sterben müssen, Jesus ist dafür gestorben, dafür können wir sehr dankbar sein, so leben wir doch noch immer in dieser gefallenen Welt und wir erleben tagtäglich die Auswirkungen der Sünde auf diese Schöpfung. Gott ist also nicht, wie manche auch sagen und manche meinen, durch Jesu Tod jetzt irgendwie gleichgültig gegenüber der Sünde geworden. Er hat zwar die Sünde seiner Kinder damit auf sich genommen und sich damit natürlich auch ewig mit ihnen versöhnt, aber der natürliche Mensch, der erntet weiterhin das, was er auch gesät hat. Er hat aufs Fleisch gesät und er erntet von ihm letztlich auch den Tod. Wir sehen dieses Prinzip zum Beispiel auch in Galater 6. Und deshalb schreibt auch Mose hier als ein Repräsentant des Gesetzes in Vers 8, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich hingestellt, unser verborgenes Tun hast du vor das Licht deines Angesichts gestellt. Das heißt also, Gott hat damals Israels Rebellion in der Wüste auch offenbar gemacht und damit ihre eigentliche, ihre verborgene Sünde, ihren Unglauben auch ans Licht gebracht. Nämlich Gott hatte ihnen, also den Israeliten, wirklich genügend auch Beweise geliefert, dass er vertrauenswürdig ist und dass sie auch seinem Wort glauben konnten. Er hat sie nämlich aus Ägypten herausgeführt und sie durch das Schilfmeer gebracht und sie in der Wüste versorgt und dennoch glaubten sie ihm immer noch nicht, dass er sie auch in das verheißene Land auch hineinbringen konnte. Und deshalb war auch ihre Sünde so schwerwiegend, weil sie im Angesicht damals von den ganzen Beweisen und Wundern Gottes in Ägypten und in der Wüste immer noch ungläubig waren. Und ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wir wissen das aus Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glaube kann man nicht in das verheißene Land einziehen. Ohne Glaube bleibt einem nur der Tod in dieser Wüste hier. Und das bestätigen uns auch die nächsten Verse in unserem Vers. Wenn ihr wieder zurückgeht in Psalm 90, die Verse 9 bis 11 sind es, glaube ich. Dort heißt es nämlich, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Ja, ich denke, dass uns die Verse 9 und 10 auch eine gute Zusammenfassung unseres irdischen Lebens hier geben. Unser Leben ist nicht mehr wie so ein kurzer Seufzer. Wenn es hochkommt, leben wir vielleicht 70, vielleicht auch 80 Jahre, vielleicht sogar mehr. Aber selbst in solchen Fällen ist unser Leben meistens nur Mühsal und Anstrengung. Und was sind schon 80 Jahre im Vergleich zur Ewigkeit? Das ist nichts, das ist absolut bedeutungslos. Und trotzdem sind wir oft besorgt um diese kurze Zeitspanne hier, als um die Millionen, die Milliarden, vielleicht die Billiarden von Jahren auch, die noch vor uns liegen. Und in der USA, da habe ich mal eine Predigt von meinem Pastor gesehen, der hat es versucht, sehr gut an einem Seil zu demonstrieren. Der hat so ein ganz, ganz langes Seil mitgebracht und hat gesagt, wir müssen uns jetzt vorstellen, dieses Seil geht ewig lang. Und dieses Seil hatte vorne so einen kurzen Griff und hat gesagt, dieser kurze Griff, das ist unser Leben. Und wir treffen unsere Entscheidungen oft nur so, dass wir diese ganz kurze Zeitspanne im Blick haben, aber nicht die Unendlichkeit, die noch vor uns liegt. Und wir versuchen es uns oft in dieser kurzen Zeitspanne so gemütlich wie möglich zu machen, aber wir vergessen oft, dass wir eigentlich für die Ewigkeit bestimmt sind. Und deshalb stellt sich auch hier die Frage, was machen wir jetzt aus diesem Wissen um unsere Vergänglichkeit? Wie sollte sich auch diese Lehre auf unseren Alltag, auf unser Leben hier jetzt auswirken? Und darauf möchte uns, denke ich, der nächste Vers eine Antwort liefern, nämlich Vers 12. Dort heißt es nämlich, so lehre denn uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Also wir kommen jetzt so ein bisschen auch zum Herzstück dieses Psalmes und hier sagt Mose, dass wir unsere Tage zählen sollen, damit wir ein weises Herz auch bekommen. Nun, was meint Mose mit dieser Aussage? Meint er jetzt, dass wir so hingehen sollen wie so im Gefängnis und jeden Tag ein Strichchen machen und dann unsere Tage zählen? Ich denke nicht, dass Mose das auch so gemeint hat. Ich denke, dass er meint, dass wir unsere Zeit, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, wertschätzen und die Tage, die wir von ihm bekommen haben, auch bewusst zu seiner Ehre ausleben sollen. Denn im Gegensatz zu anderen Dingen wie Kraft, Energie, Geld, was auch immer, ist Zeit einfach verloren, wenn wir sie nicht richtig nutzen, wenn wir sie nicht richtig einsetzen. Wir können sie nicht wiederbringen. Und deshalb ist sie auch so ein kostbares Gut, das wir nicht einfach so verschwenden sollten. Und einer, der diese Verantwortung, dieses Gewicht auch, seine Zeit richtig auszukaufen, spürte und auch seine Zeit wirklich sinnvoll in Gottes Augen investieren wollte, das war Jonathan Edwards. Wahrscheinlich kennen einige von euch ihn. Er war ein Missionar und einflussreicher Prediger im Amerika des 18. Jahrhunderts. Und er schrieb schon im jungen Alter 70 Entschlüsse auf, nach denen er leben wollte. Und diese 70 Entschlüsse hat er sich mindestens einmal pro Woche auch durchgelesen, um sich auch daran immer wieder zu erinnern. Und einige diese Entschlüsse enthalten auch Vorsätze zum richtigen Umgang mit seiner Zeit. Ich möchte euch mal da einen kurzen Ausschnitt vorlesen. Ich möchte euch drei Entschlüsse vorlesen. Dort schreibt er in Entschluss Nummer 5, ich bin entschlossen, keine Zeit zu verlieren, sondern sie auf die bestmöglichste Art und Weise zu nutzen. Oder Entschluss Nummer 7, ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Oder Entschluss Nummer 52 schreibt er, ich höre oft, dass Menschen im Alter sagen, wie sie leben würden, wenn sie ihr Leben noch einmal leben könnten. Ich bin entschlossen, so zu leben, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich alt werden würde. Also das sind nur drei dieser Beschlüsse, die ich euch hier vorgelesen habe. Und von diesen insgesamt 70 Beschlüssen handelt 13 Beschlüsse wirklich auch von dem Umgang mit seiner Zeit. Und dieser Mann, der war erst 18, 19 Jahre alt, als er diese Vorsätze auch aufgeschrieben hat. Und er hatte also auf jeden Fall verstanden, dass seine Zeit hier auf dieser Erde begrenzt war und dass sie auch kostbar war. Und er hatte auch begriffen, dass sein Leben einfach zu kurz war, um es nur jetzt mit vorübergehenden Dingen auch zu füllen und versuchte auch wirklich mit so einer Perspektive auf die Ewigkeit zu leben. Aber letztlich versagte auch ein Jonathan Edwards darin, seine Zeit vollkommen auszukaufen. Auch er hat Tage gehabt, auch Monate gehabt, die er besser anders verbracht hätte. Und so schreibt er eines Nachts in sein Tagebuch, dort schreibt er nämlich Folgendes, er sagte, nämlich in den letzten Wochen bin ich so tief gesunken, dass ich fürchte, es wird noch lange dauern, bis ich mich davon erholt habe. Ich bin in der Wochenbilanz, also bezüglich der Einhaltung seiner Vorsätze, sehr tief gefallen und ich finde mein Herz so trügerisch, dass ich fast entmutigt bin, weitere Vorsätze zu fassen. Also wir sehen also auch an Jonathan Edwards, dass Männer wie er, die wirklich verstanden haben, dass unsere Zeit begrenzt ist, dass unsere Zeit ein Geschenk ist, dass auch sie gefehlt haben und dass auch sie ihre Prioritäten nicht immer richtig gesetzt haben. Und das heißt also, dass alleine das Wissen um unsere Vergänglichkeit, das schützt uns nicht davor, auch das Geschenk unserer Zeit manchmal zu verschwenden und Gott auch einfach ungehorsam zu sein und auch einfach unseren Dienst auch zu verweigern. Und damit meine ich jetzt nicht nur Gemeindedienste, also in Römer 12 sagt ja Paulus auch, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst sein soll. Das heißt, alles, was wir tun, unsere Arbeit, unsere Freizeit, unsere Aufgaben in der Familie, alles soll letztlich für Gott getan sein. Wir sollen unser Leben als ein lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darstellen, wie wir auch in Römer 12,1 lesen. Und dementsprechend sind nicht nur Gemeindedienste Gottesdienste, sondern alle Aktivitäten und Dinge gehören zu unserem Gottesdienst dazu. Und deshalb stellt sich hier natürlich die Frage, wer nicht auch von uns schon mal seine Zeit verschwendet hat und auch seinen Gottesdienst vernachlässigt hat, wer nicht auch schon mal seine Prioritäten falsch gesetzt hat und auch einfach seine Zeit vergeudet hat. Und ich bin mir sicher, dass wir uns alle dessen schon schuldig gemacht haben. Und ein Theologe, der brachte es einmal ganz gut auf den Punkt und der sagte mal ganz treffend, dieses Zitat ist von Aidan Wilson Tozer, vielleicht kennt den der ein oder andere. Der sagte nämlich, wenn du Zeit totschlägst, dann denke daran, dass sie keine Auferstehung hat. Also diese Aussage bringt es, denke ich, wirklich sehr gut auf den Punkt. Wir alle haben schon Zeit totgeschlagen und wir können diese Zeit einfach nicht mehr wiederbringen. Wir alle haben schon Stunden, Tage und Monate einfach dahinziehen lassen und haben sie auch ohne bewusst auch sie für Gott ausgelebt und auch nicht für Gottes Ehre irgendwie eingesetzt oder genutzt. Und deshalb brauchen wir auch Christus und die Gnade und das Evangelium in unserer Vergänglichkeit. Jesus ist nämlich der Einzige, der immer richtig mit seiner Zeit auch umgegangen ist und sie wirklich vollkommen nach dem Willen des Vaters auch eingesetzt hat. Er allein hat sein Leben auf die bestmöglichste Art und Weise auch gelebt und den Willen seines Vaters wirklich zu jeder Zeit getan. Und wir sehen das an ganz vielen Stellen in der Schrift, dass er dieses perfekte Leben auch gelebt hat. Und wir sehen das unter anderem auch in Johannes 9. Ihr könnt mal Johannes 9, Verse 3 und 4 aufschlagen. Jetzt sehen wir ein ganz gutes Beispiel davon. Nämlich in Johannes 9, dort kommt Jesus gerade an einem Blindgeborenen vorbei und die Jünger fragen ihn, in Vers 2 ist es, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und Jesus sagt dann Folgendes in Vers 3, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Wir müssen die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt aber die Nacht, da niemand wirken kann. Also Jesus macht hier zunächst einmal den Jüngern auch klar, dass der Grund, warum dieser Mann auch blind geboren wurde, nicht seine Sünde ist oder die Sünde seiner Eltern, sondern dass er letztlich ein Werkzeug ist, an dem Jesus sich auch verherrlichen kann, an dem er auch seine Macht zeigen kann. Und deshalb sagt Jesus auch hier, dass er die Werke seines Vaters tun muss, solange es noch Tag ist und die Nacht noch nicht da ist. Das ist natürlich eine Anspielung auch auf seinen Tod, die Nacht hier. Und dass wir in der Elberfelder Übersetzung, das bezieht natürlich auch seine Jünger mit ein und dehnt diesen Auftrag natürlich auf alle auch aus, die ihm nachfolgen. Und das heißt also, Jesus wusste ganz genau, dass er nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde auch hatte. Er hatte nämlich diese 33 Jahre. Und in dieser Zeit musste er den Auftrag seines Vaters ausfüllen und unsere Erlösung auch vollbringen. Er wusste, dass er dieses perfekte Leben für dich und natürlich auch für mich leben musste. Und er tat es in einer Weise, in der wir das hätten nie tun können. Jeder Augenblick seines Lebens war davon geprägt, den Willen seines Vaters zu tun. Alles, was der Vater von ihm wollte, das tat er, ohne zu zögern. Keine Sekunde seines Lebens hat er irgendwie verschwendet oder vergeudet, sondern immer seinen Willen getan. Und damit ist er der Einzige, der dieses weiße Herz wirklich in einer vollkommenen Art und Weise auch hatte. Er ist nämlich der Einzige, der alle seine Tage gezählt hat und jede Sekunde seines Lebens im Willen des Vaters verbracht hat. Wir dagegen haben das nicht gemacht und deshalb brauchen wir auch die Gnade, deswegen brauchen wir auch das Evangelium. Wir haben nämlich gesündigt und sind deshalb auch der Vergänglichkeit unterworfen worden. Und aus diesem Grund brauchen wir auch das Evangelium in unserer Sterblichkeit und dass es auch unsere Sterblichkeit überwindet und uns schon eine Perspektive in diesem Leben hier gibt, die uns Hoffnung schenkt und unsere Prioritäten für dieses Leben hier auch richtig einordnet. Und diese Gnade, die finden wir in unseren nächsten beiden Versen. Geht mal noch mit mir zurück in Psalm 90. die Verse 13 und 14. Dort heißt es nämlich, kehre wieder her, bis wann, erbarme dich deiner Knechte, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Also Moses Gebet ist hier, dass sich Gott ihnen wieder erbarmt, dass er sich ihnen wieder zuwendet, dass er sie sich wieder freuen lässt, wie wir hier auch in Vers 14 lesen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, wann ist Gott zu seinem Volk zurückgekehrt? Wann hat er es wiederhergestellt? Wann hat er sich ihm wieder zugewandt? Und ich denke, wir alle kennen die Antwort auf diese Frage. Er ist nämlich in seinem Sohn zu uns herabgekommen und hat uns in ihm alles geschenkt, was wir letztendlich auch zum Leben in der Fülle hier brauchen. Er hat uns Gnade, Liebe, Vergebung, Zugang zum Vater, natürlich auch Adoption als Söhne und Töchter Gottes. Alles hat er uns in Christus geschenkt. Und Paulus drückt es sehr gut im Epheserbrief aus, sagt nämlich in Epheser 1, 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Also diesem Abschnitt, wir lesen ihn heute nicht, weil uns ein bisschen die Zeit fehlt. Auf jeden Fall in diesem Abschnitt in Epheser 1, da heißt es immer wieder, in ihm, in Christus wurden wir auserwählt, gesegnet, zu Kindern Gottes gemacht. In ihm finden wir all das. Und in Christus ist Gott also wieder zu seinem Volk zurückgekehrt und hat ihm seine Gnade auch geschenkt. Und in ihm sättigt er uns auch jeden Morgen aufs Neue mit dieser Gnade und schenkt uns auch jeden Morgen wieder seine Liebe, wie wir auch in Vers 14 im Psalm 90 auch lesen. Und in ihm gibt er uns auch Anteil an seiner Ewigkeit. Und Paulus führt diesen Gedanken, dass wir in Christus teilhaftig der Ewigkeit werden, gut in Römer 8 aus. Schlag mal mit mir Römer 8, Vers 10 und 11 auf. Römer 8, Vers 10. Dort heißt es nämlich, ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also gerade hier in Römer 8, da stellt uns auch Paulus so ein bisschen das neue Leben im Geist vor und er vergleicht es auch so ein bisschen mit dem alten Leben im Fleisch und er sagt, dass die, die im Fleisch sind, Gott nicht gefallen können. Wir lesen davon in Römer 8, Vers 7, weil das Fleisch einfach Feindschaft gegen Gott ist. Wir sind aber nicht mehr im Fleisch, weil Christus durch seinen Geist Wohnung in uns auch genommen hat. Und ich finde das eigentlich ist ziemlich erstaunlich, weil unsere alten Körper ja immer noch dem Tod preisgegeben sind. Wie Paulus das auch hier in Vers 10 sagt, er sagt, der Leib ist tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Unsere Körper sind also wegen der Sünde, der Vergänglichkeit auch immer noch preisgegeben. Aber unsere Geister sind lebendig, weil uns die Gerechtigkeit Jesu auch angerechnet wurde. Und deshalb sollte uns, denke ich, auch die Tatsache, dass wir noch körperlich sterben müssen, nicht unbedingt beunruhigen, weil der Heilige Geist selbst in uns wohnt und die Garantie dafür auch ist, dass Gott auch unsere sterblichen Leiber in Christus wieder lebendig machen wird. Das heißt, sowohl unser Geist als auch unser Körper bekommen in Jesus Anteil an Gottes Ewigkeit. Sowohl unsere Seelen wie auch unsere Leiber werden ewig bei ihm sein und sich immer an seiner Gegenwart auch erfreuen. Und dazu würde auch unsere irdischen und vergänglichen Leiber wieder auferstehen lassen und uns neue, unvergängliche, herrliche Auferstehungsleiber auch schenken, die nicht mehr sterben können. Und ein Prediger, der sagte mal, dass wenn jemand in so einem Auferstehungsleib vor dir stehen würde, dann würdest du wahrscheinlich nur niederfallen und diese Person anbeten, weil du denken würdest, es wäre der Herr selbst. Also so herrlich werden auch unsere Auferstehungsleiber sein. Und diese Hoffnung auf das, was uns noch in der Ewigkeit erwartet, das sollte uns Zuversicht, das sollte uns schon jetzt Perspektive geben, mit der wir unsere Zeit hier richtig auskaufen. Und wie sich diese Hoffnung auch auf unser Leben auswirken kann. Das möchte ich jetzt an einem Beispiel noch verdeutlichen, das auch schon mir immer wieder in der Seelsorge begegnet ist. Und vielleicht geht es dir ja auch so wie einigen unserer älteren Glaubensgeschwister, dass du immer wieder auf dein Leben auch zurückblickst und vielleicht auch an einige verlorene Jahre, an einige verlorene Jahrzehnte auch erinnert wirst und du die Zeit auch gerne rückgängig machen würdest. Vielleicht bist du auch einfach spät zum Glauben gekommen und hast dein Glauben nicht wirklich ausgelebt und du bereust jetzt einfach diese verpasste Zeit in deinem Leben. Oder vielleicht bist du auch einfach niedergeschlagen, weil du so auch mit dem Durchkommen beschäftigt warst, weil du einfach auch keine Möglichkeit hattest, deine Zeit irgendwie anders zu investieren. Und dir fällt es jetzt einfach schwer, auch mit deiner Vergangenheit, mit deiner Geschichte loszulassen. Und dir kommen so Gedanken wie, ja, was hätte ich wohl alles machen können, wenn ich nicht schon früher gläubig geworden wäre? Wie wäre wohl mein Leben verlaufen, wenn ich schon in jungen Jahren auf Gottes Stimme gehört hätte und zu ihm gekommen wäre? Ich hätte nicht all die Jahre in Rebellion und Sünde verschwendet. Ich hätte die Vorteile und die Vorzüge einer Beziehung auch zu Jesus haben können und wäre wahrscheinlich frei von meiner Angst, meiner Depression, was auch immer geworden. Ja, und vielleicht wäre ich sogar Missionar geworden und hätte eine Gemeinde gegründet oder vielleicht hätte ich irgendeinen anderen großen, fruchtbaren Dienst vor Jesus gehabt. Wer weiß, aber jetzt sind all diese Gelegenheiten auch verstrichen und mein Leben ist in gewisser Weise vertan. Jetzt ist es einfach zu spät, um nochmal zu Jesus zu kommen und sich nochmal von ihm gebrauchen zu lassen. Vielleicht kennst du ja solche und ähnliche Gedanken auch und bist mit deiner Vergangenheit auch so beschäftigt, dass du gar keine richtige Freude auch jetzt mehr in der Gegenwart hast. Dann möchte ich dir jetzt auch an dieser Stelle Mut machen durch diesen Psalm und Folgendes sagen, nämlich zunächst einmal, Gott kann mit dir in 5 Minuten genauso viel tun, wie er mit dir in 30 Jahren tun kann. Nämlich die Zeit, die spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Er ist ihr einfach nicht untertan. Und es ist auch nicht unser Werk, das wir hier tun müssen, sondern es ist sein Werk, das er durch uns und in uns tut. Das heißt, er ist auch der, der die Saat und die Ernte schenkt. Und deshalb ist er auch bei diesem Werk absolut souverän und entscheidet selbst, welchem Werkzeug er sich dabei bedient und wann er es auch zum Einsatz bringt. Wir sehen das übrigens auch gut an Mose selbst, dem Autor dieses Psalmes. Er war ganze 40 Jahre als Prinz in Ägypten und danach war er nochmal 40 Jahre in der Wildnis als Schafhirte auch unterwegs, sodass er ganze 80 Jahre alt war, als er das Volk aus Ägypten auch herausführte. Und Gott gebrauchte auch ihn noch. Und ich denke, dass er auch bewusst diesen 80-jährigen Mose auch ausgewählt hat und nicht diesen 40-jährigen Mose, um auch zu zeigen, dass Gott noch durch schwache und körperlich alte Menschen noch führen kann. Es ist also nie zu spät, sich in den Dienst und in das Reich Gottes auch zu investieren. Und auch nicht, wenn wir weltlich gesehen schon in Rente sind. Also Gott hat Adam auch zur Arbeit bestimmt, bis er zum Staub zurückkehrt. Und in der gleichen Weise sind wir auch dazu bestimmt, einfach Gott zu dienen, bis unsere Zeit hier auf dieser Erde auch erfüllt ist, bis wir von ihm heimgerufen werden. Also geistig gesehen gibt es keine Rente. Das ist also die eine Sache, die ich dir hier mitgeben möchte. Und die andere Sache ist natürlich auch unsere Zuversicht, die wir in Jesus haben. Wir haben nämlich in Christus auf die Aussicht auf die Ewigkeit und eine Perspektive, die uns auch mit unserer Vergangenheit hier abschließen lassen kann. Wir haben nämlich in ihm auch die Zusage, dass er uns ewig mit seiner Gegenwart auch erfreuen wird und uns alle Tage glücklich machen wird, wie wir hier in Vers 15 in Psalm 90 auch lesen. Und in ihm haben wir auch natürlich den Trost, dass wir unsere vermeintlich verlorenen Jahre hier auf dieser Erde durch Sünde, Depression, Angst, was auch immer, wieder zurückerhalten werden und niemals wieder einen verlorenen Tag auch erleben werden. So wie es zum Beispiel auch der Prophet Joel sagt in Joel 2, Vers 25, wo Gott seinem Volk auch Wiederherstellung und Segen verspricht. Dort sagt er nämlich, und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben. Also Gott wird uns die Tage, die Monate und Jahre zurückerstatten, die wir hier durch verschiedene Umstände auch in Traurigkeit und Verzweiflung zugebracht haben. Und er wird uns dort eine ewige Freude schenken. Und wir sehen das auch gut in unserem Text in Verse 15 und 16. in unserem Psalm. Dort heißt es nämlich: Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Also hier bittet Mose den Herrn, sein Volk und seine Nachkommen so lange zu erfreuen, wie er sie in der Wüste auch gebeugt hat, nämlich 40 Jahre. Aber Gott tut in Jesus weit mehr als das für uns. Er schenkt uns nicht nur ein paar Jahre Frieden und Freude, nein, er schenkt uns eine immerwährende Glückseligkeit im kommenden Zeitalter. Und so könnte man, oder so kann man auch dieses Gebet hier von Mose wie folgt übersetzen. Ich möchte euch die Übersetzung von Vers 15 aus der Elberfelder Hückeswagen auch vorlesen. Dort sagt er nämlich: Erfreue uns nach den Tagen, da du uns gebeugt hast, nach den Jahren, wie wir Übles gesehen haben. Also Moses Bitte beschränkt sich hier nicht unbedingt nur auf diese 40 Jahre, wie das Volk in der Wüste war, oder wenn wir jetzt diese Verse auf uns beziehen würden, auf unsere eigene, auf unsere persönliche Wüstenzeit, vielleicht 70 oder 80 Jahre hier, je nachdem, wie viel Zeit uns auch Gott geben mag. Nein, Moses Gebet schaut voraus auf die Ewigkeit, weil Gott nämlich ewig ist, wird unsere Freude an ihm auch ewig sein und unsere Zeit von dieser immer größer werdenden Freude auch geprägt sein. Und diesen Ausblick, den haben wir nur in Christus, nämlich keine irdisch und zeitlich begrenzte Freude, sondern eine unendliche Glückseligkeit in seiner Gegenwart. Und der letzte Vers in unserem Psalm, der knüpft genau da an und bringt diesen Gedanken noch einmal auf den Punkt, nämlich Vers 17, da sagt er: Die Freudigkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Also dieser Vers, der wird auch immer wieder auf christlichen Beerdigungen gelesen, weil er uns einfach auch an die Kürze unseres Lebens erinnert und uns die Notwendigkeit auch aufzeigt, unsere Zeit richtig auszukaufen. Aber in Jesus haben wir den Tod überwunden. In ihm ist aus dieser Niederlage letztlich ein Sieg geworden. Und der Tod ist zu einer Durchgangstür zu Jesus selbst geworden. Und in ihm dürfen wir ewig leben und haben die Zuversicht, nach dieser Zeit hier auch immer bei ihm sein zu dürfen. Sodass wir letztlich auch mit Paulus sagen können, in 1. Korinther 15, Vers 54, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? In Jesus haben wir diesen Sieg über den Tod und in ihm hat auch unsere Vergänglichkeit nicht mehr das letzte Wort, sondern in ihm wird uns Gottes Ewigkeit auch zuteil. Und in ihm haben wir auch die Gnade, um die Mose hier bittet, nämlich, dass er das Werk unserer Hände schon jetzt segnet und unserem Leben Sinn und Bedeutung verleiht, sodass das, was wir hier schon tun, Ewigkeitswert hat. Und ich denke, dafür können wir ihm wirklich dankbar sein. Und deshalb möchte ich jetzt schließen mit einem Gebet. Ihr könnt gerne nochmal aufstehen und dann wollen wir das nächste Lied singen. Ja, Herr, danke für diesen Text heute Morgen. Danke für die Ausrichtung auf dich und deine Ewigkeit, dass unsere Vergänglichkeit nicht das letzte Wort behält, sondern dass du uns mit hineinnimmst in deine Ewigkeit, dass ja, wir all die verlorene Zeit, die vielleicht auch die verlorenen Jahre, die verlorenen Jahrzehnte wieder zurückerhalten werden bei dir und dass du uns auf ewig glücklich machen wirst. Und danke, dass dein Sohn das Werk dafür vollbracht hat, dass wir auf dieser Grundlage stehen können, Herr, und dass es gewiss ist, dass wir bei dir sein werden, dass dieses Leben nicht endet, Herr, mit dieser Traurigkeit des Todes, sondern dass es im Endeffekt eine Durchgangstür ist zu dir, Herr, und dass wir durch deinen Sohn den Sieg auch über diese Zeit haben und diese Perspektive haben auf dich, der uns auf ewig fröhlich und auf ewig glücklich machen möchte, Herr. Und dafür möchte ich dir so sehr danken und möchte ich auch einfach auch bitten, dass uns diese Ausrichtung im Alltag Hoffnung und Mut gibt, auch dieses Leben hier noch zu deiner Ehre völlig auszukosten und zu deiner Ehre auch zu leben, Herr. In Jesu Namen bete ich. Amen.